14. Kapitel. Sie hatten sich noch am selben Abend die schrecklichen Bilder in den Fernsehnachrichten angesehen, rauchende und noch immer glimmende Autowrack und Baumreste, die zerschmetterte Front des Kinopalastes, Blutlachen und verstreute persönliche Gegenstände in Nahaufnahme am Rande des Parkplatzes, wo die Ambulanzen schon die Opfer weggefahren hatten, bevor das Fernsehteam eingetroffen war. Gertrud starrte auf den Farbdruck des eine halbe Seite füllenden Infernos im Herald unter der Schlagzeile »Bombe explodiert am Avondale-Kino«. Sie ließ das Blatt sinken und sah durch das Fenster des Frühstücksrestaurants hinunter auf die Straße, wo zu dieser frühen Stunde in orange gekleidete Arbeiter bemüht waren, mit breiten Besen Harares Ruf als sauberste Hauptstadt des südöstlichen Afrikas aufrechtzuerhalten. Ihr Kaffee war längst erkaltet, sie wartete auf Stefan Sager, der sich nur kurz am Tisch hatte blicken lassen. Er telefonierte jetzt von einer Zelle in der Lobby. Schon am vergangenen Mittag hatte er von Gewehrsleuten erfahren, dass Philias, der Rechtsdozent, mit schweren Bauchverletzungen in das zentrale Krankenhaus eingeliefert worden war. Dem geheimnisvollen Gesprächspartner, mit dem ihn Philias an jenem Unglücksmorgen hatte zusammenbringen wollen, war durch Bombensplitter der halbe Kopf weggerissen worden. Er war schon tot, als die Ambulanzen eingetroffen waren. In der Zeitung war er lediglich als Anti-Apartheid-Aktivist identifiziert. Das ältere Ehepaar, das Gertrud durch den Sucher ihrer Kamera in den Eingang der Bäckerei hatte fallen sehen, war mit Prellungen und Schnittwunden davongekommen. Stefan Sager war Sekunden nach seinem Sturz in den Wagen gesprungen. Mit der rechten Hand hielt er sich das durch einen Riss in der Hose sichtbare, aufgeschürfte Knie. So traf er seine erste Entscheidung. Gegen den Protest Gertruds warf er den Motor an und suchte mit dem Auto langsam den Weg durch die aufgeregte Menschenmenge, die jetzt nach dem ersten Schock über den Platz quirlte. »Verdammt, das ist Geschichte!« schrie Gertrud, unbewusst jenen coolen Fotografen zitierend, der sich, breitbeinig mit seiner Kamera über dem angeschossenen US-Senator Robert Kennedy, seinerzeit gegen dessen verzweifelt an ihm zerrenden Ehefrau gewehrt hatte, eine Lektion aus einer Vorlesung während ihres Studiums. Sie sah sich schon wieder um ihre Chance betrogen, einen publizistischen Scoop zu landen, als einzige Fotografin vor Ort den gesamten Ablauf des Attentats dokumentiert zu haben. »Das ist eine verdammte Falle«, knurrte Sager und bemühte sich, einen Zusammenstoß mit aufgeregten, über den Parkplatz irrenden Passanten zu vermeiden. Der Reporter erreichte die King George Road in dem Moment, als aus der Stadtmitte die erste Feuerwehr heranheulte. »Haben Sie alles fotografiert?« »Alles!« Schniefend vor Ärger wandte sich Gertrud dem stur, mit moderater Geschwindigkeit statt einwärts strebenden Sager zu. »Sie haben ja wohl alles abgebrochen, die Story meines Lebens.« »Schon wieder eine Lebensstory?« Sager grinste und rieb sich das Knie. »Ich brauche Medium Size. Bitte?« »Bei uns heißt das Größe 50.« Sager fand einen Parkplatz im Zentrum, hielt und langte in die Tasche. Während er seine Geldbörse herausholte und sorgfältig $100 abzählte, wies er mit dem Kopf auf eine Boutique auf der anderen Straßenseite. »Würden Sie so freundlich sein, mir eine Hose zu besorgen? Medium Size und vielleicht grau?« Gertrud hielt die Luft an. Aber Sagers kühles Lächeln bewahrte sie vor einem erneuten Wutausbruch. »Sehen Sie, Gertrud, wir dürfen auf keinen Fall in Zusammenhang mit diesem Attentat gebracht werden. Wenn ich jetzt mit diesem blutenden Knie im Hotel auftauche und mit der zerrissenen Hose, dann wird das irgendwann Verdacht erwecken, klar? Irgendwer auf diesem Parkplatz wird sich daran erinnern, dass ein Weißer kurz vor der Explosion die beiden Opfer lautschreiend warnen wollte. Deshalb brauche ich eine neue Hose und ein Pflaster.« Gertrud langte schweigend unter ihren Sitz, holte den Verbandskasten hervor, nahm ebenso schweigend die $100 in Empfang und machte sich, dampfend vor stiller Frustration, auf den Weg in die gegenüberliegende Boutique. Sager hatte recht behalten. Mit zitternder Hand hielt Gertrud die aufgeschlagene Zeitung auf ihrem Schoß. Die schwarzen Buchstaben schwammen vor ihren Augen. Dann griff sie rasch in ihre Tasche und holte ein Tuch heraus, das sie um ihren Kopf wand. »Das macht alles nur auffälliger, meine Liebe«, Stefan Sager ließ sich ihr gegenüber nieder. »Jeder im Hotel weiß mittlerweile, wie Sie Ihr blondes Haar tragen.« Völlig ihre Fassung verlierend, schaute Gertrud in Panik auf den Ober, der ihr lächelnd frischen Kaffee anbot. »Wir werden als Zeugen gesucht, mit einer genauen Beschreibung«, flüsterte sie. »Ich hab's gelesen. Nehmen Sie das blöde Tuch wieder ab.« Sager griff sich die Zeitung aus ihrem Schoß. »As a matter of fact«, Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir uns trennen. Gertrud, die das wieder freigelegte Haar schüttelte, schaute ihn entgeistert an. Aber Saga blätterte durch die Zeitung und wies dann auf einen Artikel im hinteren Teil. »Haben Sie das hier gelesen?« »Das Foto.« Gertrud starrte auf das Bild eines jungen Schwarzen in Uniform, noch bevor sie die Schlagzeile entzifferte. »Wer ist das?« Der Reporter las die Bildunterschrift. »Ein Ranger. Er heißt Eddington Matavire. Und er ist tot. Kennen Sie ihn?« Gertrud riss ihm die Zeitung aus der Hand. Es war der Bericht über den tragischen Ausgang einer Operation gegen eine Bande von Wilderern im Sambesi-Tal, bei der auf Anforderung des zuständigen Provinzgouverneurs eine Armeeeinheit eingesetzt worden war. Aus einem Interview mit dem ebenfalls abgebildeten Gouverneur ging hervor, dass erstmals bei der Verfolgung einer solchen Bande ein Ranger ums Leben gekommen war, Eddington Matavire. Doch die Verfolgung der Wilderer habe ergebnislos abgebrochen werden müssen. Gertrud ließ die Zeitung sinken. »Es stimmt nicht«, murmelte sie. »Es kann nicht stimmen.« Sie schob ihre Kaffeetasse beiseite und beugte sich zu Saga. »Das Bild zeigt den Ranger, den Lynette und ich am Ufer des Sambesi trafen«, begann sie aufgeregt. »Doch er war nicht der einzige Tote. Ich habe Ihnen doch von meinen Gesprächen mit den beiden Wilderern erzählt, die mich auf die andere Seite des Flusses verschleppten. Da hatte es noch einen Dritten gegeben. Er kam ebenfalls bei der Schießerei mit den Rangern ums Leben. Aber hier ist davon die Rede, dass die Verfolgung ergebnislos war. Nur Eddington Matavire soll erschossen worden sein.« Saga nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Nachdenklich überflog er noch einmal den Artikel. »Stimmt. Dieser Tote ist nicht erwähnt. Und das ist ungewöhnlich. Simbabwe neigen eher dazu, die Bilanz ihrer Erfolge in den Vordergrund zu rücken. Der Gouverneur, der sogar die Armee zu Hilfe rief, hätte die Gelegenheit nicht ausgelassen, den toten Wilderer aufzurechnen. Sind Sie sicher, dass die beiden Ihnen die Wahrheit sagten?« »Absolut.« Ein neuer Gedanke schoss Gertrud durch den Kopf. »Leinet, sie ist da hineingeraten, irgendwie. Sie haben sie ebenfalls verschleppt.« »Wer, Ihre beiden Wilderer?« Saga schüttelte den Kopf. »Die haben Sie doch in Lusaka abgeliefert, es sei denn...« Ihr Herz krampfte sich zusammen. Gertruds Hirn mochte den Gedanken nicht zu Ende denken. Nach einer Weile sagte sie entschlossen, »Nein, sie haben sie nicht umgebracht. Ich habe ihre Stimme gehört.« »Sie haben was?« Die letzten 24 Stunden hatten Gertruds Unterlegenheitsgefühl gegenüber dem Kollegen von ursprünglicher Eitelkeit befreit. Es war ihr klar geworden, dass sie seine Erfahrung brauchen würde, um das Gespinst der Verschwörung zu zerreißen, das ihre Freundin bedrohte. An diesem Morgen, nach dem entsetzlichen Attentat, war ihr endlich aufgegangen, dass es wohl nicht mehr nur um einen persönlichen Karrieresprung ging, dass sie sich vielmehr einer schweren Verantwortung zu stellen hatte. Und so erzählte sie nun von der verwirrenden Tonbandbotschaft Leinets. Saga ließ sich in ihrem Zimmer das Band vorspielen und anschließend die verschlüsselte Botschaft erklären, die das Erlebnis der beiden Frauen mit dem tollwütigen Hund im Essener Gruger-Park als Code für einen nur von Gertrud zu verstehenden Notruf genutzt hatte. Er vermied es, ihr Vorwürfe wegen ihres Schweigens zu machen. Nach Abschalten des Walkmans blieb er auf ihrem Bett sitzen, während sich die junge Frau nervös im Badezimmer die Zähne putzte. Es war noch früh am Morgen, und die Reinigungskolonne war noch nicht bis zu Gertruds Zimmer vorgedrungen. Das zerknüllte Laken schien noch ein wenig vom Duft ihres Schlafes bewahrt zu haben. Saga stand irritiert auf und trat ans Fenster. Von dort blickte er über die erwachte Stadt. Unten an der Kreuzung verhüllten Dieselqualmwolken den dichten Morgenverkehr. Die Ampeln waren ausgefallen. »Es kann nicht von hier gesteuert sein«, sagte er. »Bitte?« Gertrud kam mit einem Handtuch ihren Mund säubernd aus dem Badezimmer. »Es ist zu sophisticated.« Saga wandte sich ihr zu. »Kein Lippenstift?« »Zu sophisticated«, antwortete sie. »Aber das meinten Sie wohl nicht.« Saga grinste und ließ sich wieder auf dem Bett nieder, diesmal die Beine der Länge nach ausstreckend. Gertrud nahm es missbilligend zur Kenntnis. »Ich habe Ihnen auch nicht alles gesagt, Gertrud.« Er ignorierte ihren missmutigen Blick. »Wir wurden seit unserer Ankunft auf dem Flughafen beobachtet. Der Peugeot, dessen Insassen gestern früh vermutlich auf dem Parkplatz die Bombe gelegt haben, war von Anfang an hinter uns her. Man wusste, dass wir eintreffen würden. Man wusste sogar, mit welcher Maschine. Meine Begegnung mit Filias, die Verabredung gestern Morgen mit seinem Gewehrsmann, alles war ihnen bekannt. Wem? Entgeistert ließ sich Gertrud auf die andere Seite des Bettes fallen. Saga schloss die Augen. Ihr Walkman. Sie haben sogar gewusst, dass Sie gewöhnlich einen Walkman benutzen. Und Sie müssen es schon seit längerem gewusst haben. Denn die Aufnahme dieser Botschaft und der Transport der Kassette hierher in dieses Zimmer, das hat Zeit beansprucht. Sie muss spätestens gemacht worden sein, als wir in Hamburg beschlossen, nach Harare zu fliegen. Mit einem Ruck richtete sich der Reporter auf. Verstehen Sie, Gertrud, es ist eine Konspiration, die bis nach Europa reichen muss. Wir wurden schon dort beobachtet, abgehört. Die Flugbuchung, sie war bekannt. Verwirrt nahm Gertrud die Hand auf ihrem Oberschenkel wahr, aber Saga hatte bei dem Versuch, sich zu konzentrieren, die Augen noch immer geschlossen. Gertrud, es muss internationale Verbindungen geben. Eine Organisation, die kurze Kommunikationswege nutzen kann. Hocheffizient. Und die brutal zuschlägt, weil sie sich von uns bedroht fühlt, weil wir in ein Wespennest gestochen haben. Als Gertrud aufstand und ans Fenster trat, fiel Sagas Hand auf das Bettlaken. Er öffnete die Augen. Zögernd wandte sich Gertrud um. Der Walkman, ja? Ich habe darüber nachgedacht. An jenem Abend im Hamburger Fischrestaurant, während ich auf sie wartete, hörte ich Chopin. Und am Nachbartisch saß dieses Pärchen, Sie erinnern sich? Aus Ghana, ja, der Mann, der angeblich nicht Deutsch sprach und doch die Welt in seiner Tasche hatte. Jetzt sprang auch Saga auf. Können Sie sich erinnern, dieses Paar? Hatte es schon da gesessen, als Sie das Restaurant betraten? Definitiv, es kam nach mir. Saga beugte sich zum Kopfende des Bettes und schaltete den Musiklautsprecher ein. Zugleich legte er den Finger auf die Lippen. Verständnislos wich Gertrud zurück, als der Reporter dicht an sie herantrat und sich zu ihrem Ohr neigte. »Sie sind ihnen gefolgt«, flüsterte er. »Sie sind ihnen gefolgt von dem Moment, als sie in Lusaka die Maschine nach London bestiegen und dann von dort über Frankfurt nach Hamburg flogen. Es ist unglaublich. Sie müssen beste Verbindungen haben, auch in Deutschland. Und vor allem hier.« Saga ging zur Tür, öffnete sie und schaute auf den Gang. Dann winkte er der Kollegin. Sie griff sich ihre Fototasche und folgte ihm. Schweigsam verließen sie das Hotel. Auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug fasste sie Saga fest am Arm. »Werden wir abgehört?« Der Reporter öffnete ihr den Wagenschlag. Als er sich hinter das Steuer setzte, schaltete er sofort das Autoradio ein. »Wir suchen einen ruhigen Platz«, sagte er leise, und startete den Motor. »Bis dahin erzählen Sie mir was aus Ihrem Liebesleben.« Auf dem Damm wehte ein erfrischender Wind. Sie waren allein und blickten hinaus auf den Lake McIlwain, 20 Minuten außerhalb der Hauptstadt. Saga hatte auf der Fahrt den Rückspiegel nicht aus den Augen gelassen, nun war er überzeugt, dass ihnen niemand gefolgt war. Ein grüner Teppich von Wasserhyazinthen bedeckte die Oberfläche des Sees bis weit hinaus. Gertrud erinnerte sich an einen Artikel der Hauptstadtzeitung, der das erfolglose Bemühen der zuständigen Behörde beschrieb, Herr dieser Pflanzenplage zu werden, die die Wasserversorgung Harares bedrohte und die Fische im See sterben ließ. Flussab hatte schon eine braune Schicht verrotteter Biomasse das Wasserleben ersticken lassen. Der stinkende Schlick wurde Gertrud jetzt zum Symbol für die lastende Angst um das Schicksal ihrer Freundin, und deshalb wies sie den Vorschlag Sagas brüsk zurück. »Ich werde Simbabwe nicht verlassen, bevor ich weiß, was mit Leinert geschehen ist.« Die Argumente Sagas hatten ihr durchaus eingeleuchtet. Der Schlüssel für die unbegreifliche Konspiration musste in Deutschland zu finden sein, in jener feinen Gesellschaft, die sich vereint auf jenen Fotos fand, die Gertrud seinerzeit bei dem Presseball in München aufgenommen hatte, unter ihnen der mosambikanische Nashornschmuggler, den sie nachts in dem sambischen Flussdorf wiedergesehen hatte. Und Stefan Saga willigte schließlich ein, er würde noch an diesem Abend alleine nach Hamburg zurückfliegen, während Gertrud versuchen wollte, bei ihrer Suche nach Leinert über deren Chef in der Nachrichtenagentur voranzukommen. Als Saga an diesem Abend mit einer Maschine der British Airways nach Frankfurt startete, lehnte er sich voller Zwiespalt in seinem Sessel zurück. Er war sich keineswegs sicher, ob er Gertrud Steiner so bald wiedersehen würde. In seiner Überlegung spielte nur noch das Produkt ihrer Arbeit als Fotografin eine Rolle und nicht mehr ihre verwirrende Ausstrahlung als Frau. Beunruhigt stellte er jetzt jedoch fest, dass es weniger ein sorgfältig bedachter Plan gewesen war, der ihn kurzfristig die Entscheidung zur Rückkehr nach Deutschland hatte fällen lassen, sondern hauptsächlich diese Irritation, die ihm seinen Abflug nun eher als Flucht erscheinen ließ.